die richtigen Worte. Amen.
Amen. Ah, ich freue mich sehr, hier heute Morgen predigen zu dürfen. Zu einem Text, der es wirklich in sich hat. Römer 1, 18 bis 25. Ich habe es gelesen und dachte, Chaga, wow, yeah. Vor einigen Jahren habe ich bei uns im Wald einen Baum umgesägt. Manche wissen das, ich mache in meiner Freizeit gerne auch Landwirtschaft, einfach weil es wirklich total auch zu mir gehört, was praktisch ist, mit den Händen zu arbeiten. Und so habe ich vor einigen Jahren eine riesen dicke Buche bei uns im Wald umgesägt. 80 Zentimeter, wahrscheinlich 120 Jahre alt. Und der Baum hat von außen super gut ausgesehen. Der hat noch wirklich fresh ausgesehen. Wenn man da als Spaziergänger an diesem Baum vorbeigelaufen wäre, dann hätte man gedacht, stabile Buche, passt. Ganz oben die dicken Äste und vielleicht so 5-6 Meter Höhe waren schon so ganz leichte Pilzansätze. Aber als ich die Motorsäge in diesen Baum angesetzt habe, schon als ich die Fellkerbe reingeschnitten habe, man musste ja am Anfang nur so eine Fellkerbe reinschneiden, dass der Baum in die richtige Richtung fällt und nicht aufs Auto, habe ich schon gemerkt, oh, spannend. Von diesen 80 Zentimeter Baum waren nur die äußeren 15 oder 20 Zentimeter noch gutes Holz. Und alles dazwischen, im Kern dieses Baumes, war das Holz grob fasrig, nicht mehr stabil und faulig und schon so weißlich. Und tatsächlich ist der Text, den wir heute gemeinsam anschauen, eine Stelle, an der Paulus relativ hart eine Motorsäge ansetzt. Und zwar eine Motorsäge an die Menschheit. Paulus sägt in den Baum der Menschheit hinein und er sagt, dann sehen wir, was rauskommt. Und ich möchte es vorneweg sagen, dieser Abschnitt, das ist eine Provokation an unsere Zeit. Das ist eine Provokation an die Welt da draußen, aber dieser Text ist auch eine Provokation an jeden Einzelnen von uns. Paulus führt hier Wahrheiten über das menschliche Herz an und diese Wahrheiten fordern heraus. Die tun weh und die lösen Widerstand aus, zumindest in mir. Und wenn ich heute diese Predigt halte, dann halte ich diese Predigt zuallererst zu mir selber. Dieses Thema, was Paulus hier anspricht, das betrifft die ganze Menschheit. Vor allem auch uns. Es sind vier Punkte, die Paulus in diesem Text herausarbeitet und an denen werde ich mich entlang arbeiten und auf die möchte ich heute eingehen. Erkennen, die Erkenntnis unseres Gottes. Ersetzen, die Herstellung unserer Götzen. Erstarren, die Verhärtung unseres Herzens. Und erneuern, die Fähigkeit zu endlosem Lobpreis. Das sind die vier Punkte, an denen ich heute entlang gehen will. Wir beginnen und lesen mal in den Anfang des Textes hinein. Jetzt. Denn da heißt es, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken ersichtlich. Darum haben wir keine Entschuldigung. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die sich für Weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich des vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt, und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Wir beginnen am Anfang des Textes. Und das Erste, was wir lernen, sagt Paulus, ist, dass in jedem menschlichen Herz die Erkenntnis Gottes bereits wohnt. Jeder Mensch kann Gott aufgrund der Schöpfung erkennen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das eine relativ steile These. Wenn ich an all die Menschen in meinem Umfeld denke, die vehement sagen und überzeugt sind, es gibt keinen Gott. Und in der Kirchengeschichte hat man diese Aussage von Paulus als Hinweis auf die klassischen Gottesbeweise gesehen. Einige von euch kennen wahrscheinlich den kosmologischen und den teleologischen oder das kosmologische und das teleologische Argument. Die gehen beide auf Aristoteles zurück. Und das Spannende ist, diese Argumente, die sind heute noch so schlagfertig wie vor 2600 Jahren bei Aristoteles. Das kosmologische Argument zuerst. Das kosmologische Argument fragt, wo kommt der Kosmos eigentlich her? Wenn alles in der Welt eine Ursache hat, was ist dann eigentlich die Ursache der Welt? Wenn man das so zurückverfolgt, kommt man irgendwann zu etwas, was selber nicht verursacht wurde. Und dieses Etwas nennt man Gott. Das war das Argument, was Aristoteles aufgestellt hat und den Gottesbeweis genannt hat. Es ist ein Argument. Und die moderne Wissenschaft, in der Moderne hat man das so ein bisschen verändert, weil die moderne Wissenschaft hat in den 60er Jahren bewiesen, dass es den Urknall gab. Und man weiß heute, dass vor 14 Milliarden Jahren eine Explosion war, aus der alle Materie, alle Planeten, alles Leben, ein Stück weit, alle Energie, aller Raum, sogar die Zeit entstanden sind. Das ist die physikalische ist das heute einfach bewiesen. Und das Spannende ist, das verändert an dem Argument überhaupt nichts. Denn die Frage ist, was hat den Urknall verursacht? Wie kann bitte nichts explodieren? Wenn alles aus dem Nichts explodiert ist, wie kann das sein? Also steht das Argument nach wie vor, was ist die unverursachte Ursache hinter allem? Das zweite Argument, was man hier in diesem Text, wo man überlegen kann, dass Paulus sich das gedacht hat, also das so geschrieben hat, ist das teleologische Argument. Das gibt es auch schon sehr, sehr lang. Heute nennt man das Feinabstimmungsargument. Die These und das Argument, das ganze Universum ist wahnsinnig fein abgestimmt. Die Kräfte, Naturkonstanten, die Gesetze, die in unserem Universum gelten, die stimmen feinstens aufeinander miteinander überein. Wäre das nur minimal anders, dann könnte Leben nicht existieren. Das kann man sich vorstellen, wie man 100 Regler vor sich hat und alle müssen exakt auf dem gleichen Wert sein. Hunderte Regler, wahrscheinlich Millionen. John Leslie, der Philosoph, hat es mal veranschaulicht, hat gesagt, man kann sich das so vorstellen, wie wenn ein Mann zum Tode verurteilt wurde, durch Erschießen. Und 100 Scharfschützen, best ausgebildet, stehen vor ihm, 2 Meter entfernt und alle zielen auf ihn. Und in dem Moment, wo sie abdrücken, muss einer niesen, der andere zuckt und alle schießen irgendwie daneben. Das kann Zufall sein. Das ist möglich. Die Frage ist es wahrscheinlich? Vernünftige ist anzunehmen, dass es Absicht war. Und so ähnlich ist es auch mit dem Universum. Natürlich kann das Zufall sein, deshalb nennt man das Argumente. Aber die Frage ist es wirklich vernünftig, entsprechend dieser Wahrscheinlichkeit sein Leben darauf aufzubauen, auf diese winzige Möglichkeit, dass es doch anders war. Und diese Argumente sind stark. Aber nicht alle finden sie schlüssig, nicht alle finden sie zwingend. Und wie gesagt, es kann gut sein, dass Paulus an diese Dinge dachte, als er das hier schrieb. Aber das Spannende ist, der entscheidende Punkt, den Paulus hier anführt, ist ein anderer. Sein entscheidender Punkt ist viel einfacher. Er sagt, du weißt es bereits. Du weißt, dass es Gott gibt, weil jeder Mensch es tief in sich bereits weiß. Intuitiv, grundsätzlich. Nicht unbedingt durch Philosophieren. Die überwältigende Mehrheit der Menschen glaubt an eine Welt, die von einem Gott geschaffen wurde. Die überwiegende Mehrheit der Welt glaubt an einen Gott. Und zwar nicht, weil sie das kosmologische und teleologische Argument durchgedacht haben, bis sie drauf gekommen sind, sondern einfach nur, weil sie es in sich spüren, intuitiv. Es gibt einen Schöpfer. Wir Menschen sind abhängig. Wir schulden ihm Rechenschaft. Paulus sagt, tief im Herzen wissen wir alle Menschen Bescheid, aber wir unterdrücken es. Das ist sein starkes Argument an dieser Stelle. Er sagt einfach, ihr wisst schon, alle, aber ihr weigert euch, es anzunehmen. Weil wenn ihr das eingestehen würdet, dann würdet ihr die Kontrolle verlieren. Und das hassen wir. In Vers 21 sagt Paulus, obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Als ich das erste Mal las, war ich ein bisschen enttäuscht. Wirklich, Paulus? Echt jetzt? Das ist das Problem? Das ist das ganze Problem? Sie haben sich nicht bedankt? Die Quelle des Bösen, alle Probleme der Welt liegen in fehlender Höflichkeit? Und ich musste dabei ein bisschen schmunzeln und an meinen Sohn denken, wenn wir gemeinsam bei Bäckers, beim Metzger stehen und er diese dicke Scheibe Gelbwurst bekommt und ich bei ihm stehe und sage, jetzt sag danke, und er schaut mich nur komplett schief an, weil er noch nicht richtig reden kann. Und dann ist so eine Awkward-Situation, sag danke, du musst dich bedanken, Höflichkeitstraining. Aber Paulus meint an dieser Stelle was viel Tieferes. Wir wissen alle, was ein Plagiat ist. Ein Plagiat ist der Diebstahl von geistlichem Eigentum. Aber im Grunde ist das Problem an dem Plagiat die fehlende Dankbarkeit, die Undankbarkeit. Ich tue so, als wäre ich unabhängig, als wäre ich der Ursprung von all den guten Überlegungen. Ich tue so, als würde ich selber genügen. Und Paulus führt hier an dieser Stelle an, du Mensch hast das Problem von der kosmischen Undankbarkeit. Wir leben alle in der Illusion, autark zu sein. Ich bestimme, was richtig ist. Ich regiere über mein Leben. Ich habe die Kontrolle. Echte Dankbarkeit würde bedeuten, ich verdanke mich einem anderen. Ich bin verantwortlich, ich bin nicht in Kontrolle. Ich habe die Kontrolle nicht. Und darum unterdrücken wir die Erkenntnis Gottes. Nicht etwa, weil wir es nicht glauben wollen, sondern, und das tun ja die meisten, sondern weil wir nicht an diesen Gott der Bibel glauben wollen. Wenn wir an Gott glauben, dann bevorzugen wir ganz oft entweder einen liberalen Gott, der sagt, ach, ich hab dich lieb, mach, was du willst und ich habe weiter die Kontrolle. Oder wir bevorzugen einen konservativen Gott, der sagt, ich sag dir ganz genau, was du tun musst und du musst es tun. Und wenn du das erfüllst, dann bringe ich dich in den Himmel. Dann belohne ich dich, dann liebe ich dich. Und das Spannende ist, an beiden Punkten haben wir weiter die Kontrolle. Wir glauben an den Gott, aber unter der Bedingung, dass ich weiter die Kontrolle behalte. Und das tun wir sogar häufig als Christen. Und an der Stelle zieht Paulus den Knoten ein bisschen enger, weil das ist relativ angenehm, über die Welt zu philosophieren, über die Menschen da draußen nachzudenken. aber relativ unbequem, in sein eigenes Leben reinzuschauen. Dieser Gott der Bibel, der heilige Gott, dieses verzehrende Feuer, der, den niemand ansehen kann und leben, der, der sagt, ohne Blutvergießen keine Vergebung. Zu diesem Gott kann ich nur auf Grundlage reiner Gnade gehören oder gar nicht. Und deshalb schulde ich ihm alles und habe keine Kontrolle. Mein erster Punkt, erkennen. Wir wissen, was in unserem Herzen ist. Die Erkenntnis Gottes ist da, aber wir wollen ihn nicht. Und jetzt wird es ein bisschen spannender, auch für uns. Deshalb kommen wir jetzt zum zweiten Punkt und der heißt ersetzen. Die Herstellung unserer eigenen Götter. Und ich glaube, das ist eigentlich der zentrale Punkt, auf den Paulus an dieser Stelle hinaus möchte, den er uns klar machen will. Das Erste, was Paulus zeigt in Vers 25, zeigt Paulus, dass Götzendienst unvermeidbar ist. Wir haben die Wahrheit Gottes gegen die Lüge eingetauscht und haben geschaffene Dinge verehrt und angebetet und ihnen gedient statt dem Schöpfer. Sie haben die Wahrheit Gottes gegen Lüge eingetauscht, sie haben geschaffene Dinge angebetet statt dem Schöpfer. Paulus nennt hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir beten den Schöpfer an oder wir beten das Geschöpf an. Gar nicht anbeten gibt's bei Paulus nicht. Das Herz muss etwas verehren. Philosophen drücken das so aus, wir Menschen sind telische Wesen. Telos, das ist griechisch und heißt Ziel oder Sinn. Wir leben nicht nur irgendwie dahin, wir brauchen etwas, für das wir leben. Etwas, das unsere Fantasie anregt, das unsere Treue im Herzen weckt, worauf wir unsere Hoffnung bauen und ruhen lassen. Und jeder hat etwas im Herz, bewusst oder unbewusst, wovon er sagt, wenn ich das habe, dann ist mein Leben wertvoll. Dann habe ich Sinn. Dann weiß ich, dass ich jemand bin. Und was auch immer das ist das, was du anbetest. Deshalb ist Paulus so schonungslos. Götzendienst ist unvermeidlich. Ich sage das nochmal, Götzendienst ist unvermeidlich. Auch bei uns Christen. Die Bibel ist das so extrem klar. Von Natur aus können wir den heiligen Gott nicht anbeten. Nur wenn der Heilige Geist unser Inneres erneuert, werden wir dazu überhaupt erst fähig. Und deshalb glauben viele Menschen zwar an Gott, aber eben an einen Gott, der uns selbst weiter die Kontrolle überlässt. Und unser Herz richtet sich dann funktional, also in dem, wie es funktioniert, unser Leben, woran wir uns wirklich hängen, unsere wahren Götter auf andere Dinge aus. Leistung, Geld, Anerkennung, Komfort, Macht, Zustimmung, Kontrolle. Und das Heftige ist, das ist unvermeidlich. Und das Zweite, was Paulus darauf direkt quasi aufbaut, im gleichen Argument sagt, ist die ungeheure Bandbreite unserer Götzen. In Vers 24 sagt er, in Vers 24 sagt Paulus, sie haben angefangen, Götzen anzubeten. Und wenn man das als moderner Mensch so hört, dann denkt man so, du meinst Statuen? Ja, nö, eigentlich habe ich damit jetzt konkret gerade kein Problem. So. Ist ja bei uns meisten auch tatsächlich so. Aber die Bibel sagt, alles kann dein Götze werden. Und die erste Stelle, hier hinten ist schon eingeblendet, die erste Stelle verbindet Paulus Götzendienst mit Sexualität. Und wenn man nur diese Stelle, Römer 1, 18 bis 32 betrachten würde, dann könnte man meinen, Paulus meint bei Götzendienst primär oder nur Sexualität. Aber wenn man Paulus liest und ihn kennt und Exegese ernsthaft betreibt, dann zerbröselt dieses Bild recht schnell. Und dann wird es ein bisschen heißer. In Kolosser 3, Vers 5 sagt Paulus, Gier, Materialismus und Liebe zum Geld ist Götzendienst. In Galater 4 schreibt Paulus an eine jüdisch-christliche Gemeinde und die versuchen, durch das korrekte Verhalten vom alten mosaischen Gesetz sich die Güte Gottes wieder zu erwerben. Sie fallen zurück in diese Muster. Und Paulus fährt sie an in diesem Brief und sagt, wollt ihr wirklich zurück? Wollt ihr wirklich zurück? Das, was ihr versucht, ist Götzendienst. Ich meine, dass Sex ein Götze sein kann, das wissen wir. Das haben wir schon mal gehört, dass Geld ein Götze sein kann. Das haben wir auch schon mal gehört, da nicken wir auch und sagen, ja, das stimmt schon. Aber selbst Religion, selbst Kirche, selbst Gesetzlichkeit, besonders genaues Leben als Christ, kann zu einem Götzen werden. Und zwar schlicht und ergreifend auf dem einen Grund, weil ich bei was anderem das suche, was mir Hoffnung, Wert und Sicherheit gibt, als bei Gott. Ich suche es bei einer anderen Sache. Und die schonungslose Wahrheit, die Paulus hier offenlegt, ist, wenn du irgendwas mehr liebst als Gott, wenn du dich auf irgendwas mehr verlässt in deinem Leben als auf ihn, dann erwartest du von einem Geschöpf, was nur der Schöpfer dir geben kann. Und damit hast du ein Idol errichtet. Und wir alle tun das. Ich tue das. Und Sie sagen vielleicht, ja, ich verstehe, dass Geld ein Götze ist, aber warum? Ich will es mal versuchen, in einem Bild deutlich zu machen. Manche Menschen verdienen unfassbar viel Geld, aber man merkt es nicht. Sie geben es nicht für sich selber aus. Sie kaufen keine teuren Klamotten. Sie fahren keine dicken Autos. Sie legen alles auf die hohe Kante. Sie wollen das gar nicht ausgeben. Und wisst ihr warum? Weil Geld für sie eine Art ist, Kontrolle über ihre Umwelt zu behalten. Es ist ihre Art zu sagen, ich habe das Geld und deshalb kann, egal was passiert, mir nichts mehr passieren. Deshalb kann ich mit allem umgehen, was kommt. Ich bin sicher, ich habe die Kontrolle über meine Welt. Und diese Person gibt das Geld nicht, wie man das manchmal vielleicht denkt, boah, das sind die Protze, groß aus. Nein, diese Person, sie will einfach nur wissen, dass es da ist. Weil der insgeheime Götze die Kontrolle ist, weil ich die insgeheim verehre. Ich habe die Kontrolle über mein Leben und das Geld gibt mir die Kontrolle. Und wieder andere nehmen das Geld und die geben das Geld großzügig aus für sich selber. Das sind wunderschöne Menschen, haben wunderschöne Dinge, fahren an wunderschöne Orte. Und warum? Weil Geld ein super Weg ist, wie ich, man könnte sagen, in den Inner Circle komme, auf den inneren Ring komme. Denn Geld ist ein super Weg, um menschliche Anerkennung zu bekommen. Wenn ich diese Anerkennung habe, dann weiß ich endlich, wer ich bin. Dann fühle ich mich richtig, sicher. Geld ist nur die Oberfläche und darunter liegen tiefere Götzen. Komfort. Ich will nur, dass es mir gut geht. Das darf doch wohl sein. Und jetzt wird es plötzlich persönlich. Jeder hier im Raum hat dieses Problem an irgendeiner Stelle. Und die entscheidende Frage ist, kennst du deine Götzen? Weißt du, woran dein Herz hängt? kennst du deine nahen Götzen und deine ferne Götzen. Und Paulus sagt, wenn wir das nicht wissen, kennen wir unser eigenes Herz nicht. Dann haben wir nicht einmal begonnen, uns selber zu verstehen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Das Herz wird hart, erstarren. Immer wieder sagt die Bibel, wer Götzen anbetet, der wird ihnen ähnlich. Es gibt Dutzende Stellen, mir war das selber so gar nicht bewusst, es gibt Dutzende, wahrscheinlich hunderte Stellen, die das anklingen lassen. Wer Götzen anbetet, der wird den Götzen ähnlich. Psalm 135 beschreibt das relativ hart und sagt, paraphrasiert, ihr könnt es hinter mir lesen, sie haben einen Mund, doch reden können sie nicht. Sie haben Augen, aber sehen tun sie nicht, diese Götzen. Sie haben Ohren, aber sie hören nicht. Und dann kommt dieser Satz, genauso starr und tot sollen die werden, die sie schufen und die, die auf sie vertrauen. Und Paulus macht es an dieser Stelle greifbar. Unsere Götzen versklaven unseren Willen. Was auch immer ich am meisten brauche, bestimmt mich. Wenn ich das verliere, dann zerfällt meine Identität. Ich muss das haben. Das gibt keine Freiheit. Und das Zweite ist, Götzen vernebeln unseren Verstand. Vers 21, ihr Verstand ist dem Nichtigen verfallen. Vers 25, vertauschen Wahrheit mit der Lüge. Und jeder Süchtige weiß, egal welche Sucht, dieser Satz ist so leicht zu sagen, ich kann aufhören, wann ich will. Und Süchtige glauben das ja wirklich. Das Entscheidende ist aber, er kann es nicht wirklich. Augen da, aber blind. Götzen machen uns abhängig. Wir werden abhängig von diesen Dingen, weil sich unser Herz dran festhält. Und was ist die Folge? Paulus schreibt, Vers 24, das Herz wird immer dunkler. Es wird immer unbeweglicher, es wird immer härter und irgendwann verfinstert es. Wisst ihr, Götzen fordern immer alles. Paulus zeichnet diesen Weg an verschiedenen Stellen nach. Alle Götzen versklaven. Alle nehmen unsere Herzen gefangen und alle verlangen, dass du ihnen dienst. Ich möchte dich einladen, mal ehrlich zu werden vor dir selber. Einen Moment. Es geht niemandem was an, aber dich. Es geht dich was an, was in deinem Herzen Wirklichkeit ist. Wo sitzen die Götzen? Und wo versklaven die? Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, komme ich wirklich an den Punkt, dass ich denke, wow, wie groß ist unser Gott. Denn bei allen Götzen, die alle Sklavenhalter sind und die Peitsche in der Hand halten und wir merken es nicht mal, kommt ein Gott, der nicht versklavt, sondern dient. Das ist dieser eine Gott, der wirklich befreien will. Nicht wir bringen Opfer, sondern er opfert sich selber. Nicht wir tragen ihn, sondern er trägt uns. Jesus Christus ist der einzige Gott, der dich wirklich wahrnimmt und der dich nicht wegnimmt, sondern dir geben möchte, der nicht versklavt, sondern befreit. Und deshalb ruft Paulus hier so laut und ruft die Bibel so laut durch die ganze Schrift hindurch, lass deine Götzen los. Es gibt kein Thema, was so oft kommt. Lass deine Götzen los und dann bringe ich dir Freiheit. Der vierte Punkt. Wie kommen wir da wieder raus? Zugegeben, dieser heutige Text, der verrät da wirklich nicht viel drüber. Und tatsächlich wird Paulus erst später in dem Römerbrief, in späteren Kapitel, Kapitel 2, 3, 4, nochmal ganz explizit darauf eingehen. Aber Paulus beendet diesen Abschnitt mit einem klaren Hinweis. Vers 25, sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. Unser Herz ist geschaffen für Anbetung. Das tiefste Bedürfnis deines Herzens ist, zu verehren, zu bewundern und sich zu schenken. Das sucht immer einen Mittelpunkt, auf das ich es ausrichten kann. Und die Frage ist nicht, ob wir anbeten, sondern nur wen. Und Paulus zeigt, wenn wir die geschaffenen Dinge zum Höchsten machen, sei es Geld, sei es Kontrolle, sei es Sex, sei es Macht, dann werden wir ihnen ähnlich. Dann werden wir zu einem ausgebrannten, hohlen, leeren Baum, der außen vielleicht doch gut aussieht, aber innen drin immer härter und hohler wird. Aber in dem Moment, wo wir begreifen, was Jesus Christus für uns getan hat, in dem Moment, wo wir das begreifen, da wird unser Herz neu in Anbetung finden. Und wenn du dich vielleicht fragst, warum wir Christen seit 2000 Jahren Anbetung so groß schreiben, warum wir Anbetung so wichtig nehmen in Musik, in Gebeten, dann solltest du es jetzt wissen. Anbetung ist der schlichte Akt der Anerkennung, wer oben sein soll und wer nicht. Ich habe diese Predigt begonnen mit dem Bild von dem morschen Baum. Und im Psalm 1 steht auch ein Baum. Und der sieht anders aus. Da steht, er, der Gerechte, ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächten, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Wie zum Geier wird man so ein Baum? Indem man sich verwurzelt. Indem man sich bewusst verwurzelt, entwurzelt an den Punkten immer wieder und immer wieder neu, wo das Herz Knospen zieht und rein will in die Kontrolle und immer wieder neu sagt, nein, du bist nicht mein Götze. Auch wenn ich Kontrolle über mein Leben will, auch wenn ich Sehnsucht danach habe, dass alles einfach sicher, ruhig und komfortabel abläuft, mir ist was Größeres verheißen. Mir ist einer verheißen, der in Ewigkeit besteht und der mich wirklich frei macht. Und diese Wurzeln zu nehmen und einzuschlagen an den Ort, wo das lebendige Wasser fließt. Wo dieses Wasser fließt, das wirklich Leben schafft und keine hohlen Bäume, sondern gesunde. Und da wird die Macht der Götzen brechen. Wir werden einfach zu dem, für was wir wirklich geschaffen sind. Wir sind geschaffen für Anbetung, aber des einen. Und das werden wir in Ewigkeit tun. Und bis dahin ist ein Weg. Und er hat Geduld mit uns. Und sein Heiliger Geist arbeitet in dir und in mir. Aber es bringt nichts wegzuschauen und zu sagen, ja, ja, Gott, Gott, Gott. Lass uns ehrlich sein vor ihm. Und immer wieder neu vor ihn kommen. Amen.